NDR Info. Echo des Tages.
Mit Bettina Nutz, guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen bis 19 Uhr. Ein großer Schritt auf den Mars. Die Mission Neugier hat heute auf dem roten Planeten erfolgreich begonnen. Dazu auch unser Kommentar. Und auf der Erde machen uns weiter Kriege und Krisen Sorgen. Die Machtbasis bröckelt. Syriens Regierungschef setzt sich vom Regime und nach Jordanien ab. Die Euro-Schuldenkrise, sie sorgt für schrille Töne im In- und Ausland. Wir berichten über die Diskussion sowie Olympia als Affäre. Der Fall Nadia Drigalla hat die Politik, in diesem Fall speziell die Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern erreicht und Olympia sportlich. Das wollen wir natürlich auch berichten. Mehr Informationen dazu gibt's am Ende dieser Sendung. Der große Schritt für die Menschheit, den macht der Mensch im All nicht mehr selbst. Das wäre auf dem Mars auch noch ein übermenschlicher Akt. Heute Morgen überließ die amerikanische Weltraumbehörde NASA den historischen Job, die Geheimnisse in den Weiten des Alls zu enthüllen, einem Roboterauto. Es hat in etwa die Größe eines Kleinwagens und trägt einen Namen, mit dem sich alle, ob überm Himmel oder auf irdischen Wegen, identifizieren können. Curiosity, Neugier. Diese Neugier galt zuallererst der Frage, ob die Landung auf dem Mars überhaupt gelingt. Das tat sie. Und der Jubel war riesig, wie Sabrina Fritz berichtet.
Präsident Obama gratulierte den NASA-Mitarbeitern per Twitter. Ich gratuliere allen Männern und Frauen, die diese bemerkenswerte Leistung Wirklichkeit werden ließen. Und in einer längeren Mitteilung sprach der Präsident noch von einem historischen Moment. Diese Nacht erinnert uns daran, dass unsere Vormachtstellung auf der Erde und im Weltraum davon abhängt, dass wir in Technologie investieren. Nicht nur im Weißen Haus, auch auf dem Times Square in New York und auf vielen Mars-Partys im ganzen Land sprangen die Menschen auf, als die NASA um 7.32 Uhr deutscher Zeit meldete, Landung bestätigt.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Am lautesten war der Jubel im Kontrollzentrum der NASA in Pasadena in Kalifornien. Die NASA-Ingenieure sprangen auf, fielen sich in die Arme. Viele weinten, als das erste Landesignal vom Mars kam. Wenige Minuten später sendete die Curiosity dann auch schon die ersten Schwarz-Weiß-Bilder vom roten Planeten. Es sind die schönsten Bilder vom Mars, die ich je gesehen habe, sagt ein NASA-Ingenieur.
I think that is the best picture of Mars I've ever seen.
Es war eine Bilderbuchlandung. 7 Minuten hatte das Raumauto nach dem Eintritt in die Marsatmosphäre Zeit. Wenige Minuten, um die Geschwindigkeit von mehreren tausend Stundenkilometern auf null abzubremsen. Dafür öffnete sich erst ein großer Fallschirm, dann zündeten die Bremsraketen und am Ende ließen 4 Stahlseile die Curiosity sicher auf den Mars hinunter. Eine Punktlandung 500 Millionen Kilometer entfernt von der Erde. Entsprechend stolz war der Direktor der NASA, Charles Bolden. Absolut unglaublich, es hätte nicht besser laufen können, erklärte er. Darum sind wir NASA, wir mögen riskante Dinge wie diese.
That's why we are NASA, because we like to do things like that. We love risky things.
Doch jetzt geht die Arbeit für das Raumfahrzeug erst richtig los. Die Curiosity soll Antworten liefern, ob es Lebensbedingungen auf dem Mars gibt. Der Rover ist ein Labor auf 6 Rädern. Er kann Gesteinsproben aufnehmen und analysieren und soll sich vor allem auf die Suche nach Wasser auf dem Mars machen. Darum ist die Curiosity auch in einem Krater gelandet. Hier, so hofft man, ist am ehesten Wasser reingeflossen. Und man kann die verschiedenen Gesteinsschichten besser analysieren. Es ist wie, wenn man in Grand Canyon gelandet ist, so NASA-Direktor Bolden.
If you can imagine going into the Grand Canyon.
Die ganze Mission kostet 2 Milliarden Euro. Es ist nicht die erste Marslandung. Es fahren schon andere Raumfahrzeuge auf dem Mars herum. Doch keines ist technisch so gut ausgerüstet wie die Curiosity. Sie ist eine Art Vorhut für den nächsten Schritt. Präsident Obama hat versprochen, er will noch erleben, dass Menschen auf dem Mars landen.
Menschen auf dem Mars. Was würden wir mit einer solchen Unternehmung hier auf der Erde gewinnen? Was bringt es überhaupt mehr zu wissen über mögliches fernes Leben auf anderen Planeten, über den Ursprung des Universums? Und was wäre es uns wert, darüber weiter mehr zu erfahren? Müssten wir nicht erst einmal die Probleme hier bei uns lösen? Die Finanzkrise ist eine ganz irdische und sie hat die Raumfahrtprogramme der USA ganz schön zusammenschnurren lassen und deswegen diese Fragen aufgeworfen, die wir uns früher wahrscheinlich nie gestellt hätten. Hören Sie nun den Kommentar von Martin Ganselmeier.
Der Gale-Krater in der Nähe des Mars-Äquators und die Olympischen Spiele in London liegen 250 Millionen Kilometer voneinander entfernt. Doch in der Psyche Amerikas liegen die beiden so unterschiedlichen Orte heute ganz nah beieinander. So wie die Erfolge der amerikanischen Sportler in London seit Tagen für ein Stimmungshoch im Lande sorgen, so mischt sich in die Begeisterung über die geglückte Marslandung nun auch das Gefühl, seht her, wir sind doch noch Spitze. Es ist, als hätten wir eine Goldmedaille gewonnen, jubelten die Mitarbeiter der NASA nach der erfolgreichen Landung ihres Mars-Roboters. Und Präsident Obama sprach von einer beispiellosen technologischen Meisterleistung, auf die die Nation auch noch weit in der Zukunft stolz sein wird. Für Präsident Obama und auch für die NASA stand viel auf dem Spiel. Nicht zuletzt aus finanziellen Gründen wurde das Raumfähren-Programm der NASA beendet. Immer mehr Politiker in den USA fordern angesichts der hohen Verschuldung weitere Kürzungen im Budget der Weltraumbehörde. Präsident Obama hat mit seiner Weltraumpolitik voll auf die Mars-Mission gesetzt und kann sich nun bestätigt fühlen. Kaum auszudenken, wenn die komplizierte Landung schiefgegangen wäre. Jahrelange Vorarbeiten und 2,5 Milliarden Dollar Hightech-Arbeit in den Marssand gesetzt. Eine Riesenblamage für die NASA und wachsender Druck auf Präsident Obama. Eine schwächelnde Wirtschaft und dann noch eine teure Weltraumpleite. Erinnerungen an den glücklosen Jimmy Carter wären aufgekommen. So aber steht Obama in der Tradition von John F. Kennedy. Auch der hatte ein ehrgeiziges Ziel vorgegeben, innerhalb von 10 Jahren einen Mensch auf dem Mond zu landen. Die geglückte Landung ist sicherlich ein spektakulärer Meilenstein auf diesem Weg. Wenn alles gut geht, liefert Curiosity der Welt beeindruckende Bilder und hoffentlich viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Vielleicht auch die Antwort, ob es früher Leben auf dem Mars gab. Darüber kann sich die ganze Welt freuen, vorausgesetzt die Mission läuft weiter erfolgreich. Und für den amerikanischen Präsidenten ist das Stimmungshoch nach der geglückten Landung ein weiterer Baustein in seinem Kampf um die Wiederwahl. Amerika fühlt sich in seinem Selbstbild als Weltmacht bestätigt. Der Drang, die bisherigen Grenzen zu überwinden, die Neugier auf das noch Unbekannte, obwohl gar nicht klar ist, ob uns das irgendwann nützlich sein könnte. Was Amerika heute allerdings nicht mehr hat, sind grenzenlose finanzielle Mittel. Bei aller Freude über den amerikanischen Pioniergeist, ob in den nächsten Jahren überhaupt Geld für weitere Mars-Missionen vorhanden ist, kann und will heute niemand sagen. Zumal es angesichts großer Probleme im eigenen Land dringendere Aufgaben gäbe, als auf dem Mars zu landen.
Die Mars-Mission war bislang erfolgreich, doch was kommt dann? Das war ein Kommentar von Martin Ganselmeier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Syrien gerät der Machtapparat von Präsident Assad mächtig ins Wanken. Regierungschef Hijab hat in der vergangenen Nacht die Fronten gewechselt und ist gemeinsam mit 2 Ministern nach Jordanien geflohen. Sie sind übrigens nicht die ersten hochrangigen Überläufer aus dem näheren Führungskreis des Präsidenten. Generäle, Diplomaten, Geheimdienstler gehören bereits dazu. Ob mit der Flucht Hijabs das Ende des Regimes deutlich näher gerückt sein könnte, darf man allerdings bezweifeln. Mehr Informationen nun von Ulrich Leithold.
Der Tag begann mit einer Bombe im Staatsfernsehen mitten in Damaskus. Wurde das offiziell noch zum unbedeutenden Zwischenfall runtergespielt, folgte am Mittag der bisher wohl schwerste Schlag gegen das Regime. Erst waren es Gerüchte, schnell bestätigte sich, Assads Nummer 2, Regierungschef Riad Hijab, hat sich nach Jordanien abgesetzt. Sein Sprecher Mohammed Otri verlas hier eine Erklärung des Abtrünnigen. Ich spreche mit diesem Mörder- und Terrorregime und schließe mich der Bewegung für Würde und Freiheit an. Ab heute bin ich Soldat der Heiligen Revolution. Lang lebe Syrien, unser stolzes Volk und unsere mutigen Soldaten. Hijab meint die Soldaten der Freien Syrischen Rebellenarmee. Die haben seine und die Flucht seiner Familie sowie 2er Minister offenbar lange vorbereitet. Letzte Nacht soll die Gruppe über die syrisch-jordanische Grenze gelotst worden sein. Bald will der prominente Deserteur nach Katar weiterreisen, einem engen Alliierten der syrischen Rebellen. Seit Monaten wurde ein Ort gesucht, an dem er sicher ist und seinen Bruch mit dem Regime erklären und die Revolution unterstützen kann. Entsprechend euphorisch gibt sich auch die umstrittene syrische Exilopposition über den Coup des bewaffneten Widerstands. Einen schweren Schlag für das Regime erkennt auch Louis Safi vom syrischen Nationalrat. Es beginnt auseinanderzubrechen. Schließlich war das der Premier, also der 2. Mann nach dem Präsidenten. Hijab war erst 2 Monate im Amt. Die Regierung hat allerdings in Syrien keine Bedeutung. Alle Macht geht vom Präsidenten aus. Warum Hijab mitten im Bürgerkrieg überhaupt Regierungschef wurde, stellt sein Sprecher so dar. Das Regime habe ihn vor die Wahl Amt oder Tod gestellt. Eine Erklärung, mit der sich der langjährige Apparatschik, zuvor war er Landwirtschaftsminister, wohl der Opposition gefällig machen will. Aus Damaskus nur so viel. Hijab sei als Minister entlassen und durch seinen Stellvertreter ersetzt. Dass nun der Zusammenbruch des Regimes unmittelbar bevorsteht, ist zu bezweifeln. Noch kann sich Assad auf die militärische Schlagkraft seiner Truppen verlassen. Die demonstrieren das in Aleppo, ehe noch der erwartete Generalangriff auf die Rebellen begonnen hat. Für beide Seiten gilt jetzt umso mehr: Siegen oder Untergehen. Loua Safi von der Exilopposition glaubt dennoch, dass die Tage Assads gezählt sind. Für Chaos könne das Regime wohl noch sorgen, aber seine Zeit laufe ab.
Das war der Bericht von Ulrich Leithold. Wieder erschüttert ein Amoklauf die USA. Wieder herrschen Trauer, Schock und Ratlosigkeit. Bei einem Massaker in einem Sikh-Tempel im US-Staat Wisconsin kamen am Sonntag 6 Menschen ums Leben. Der mutmaßliche Täter ist darunter ein Ex-Soldat mit offenbar neonazistischem Hintergrund, wie die Ermittler jetzt mitteilten. Ralf Siener informiert.
Mehrere Frauen des Sikh-Tempels von Oak Creek nahe Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin bereiteten gestern Vormittag gegen 10.45 Uhr gerade ein Mittagessen im Tempel vor, offen für jedermann, für Gläubige wie Nichtgläubige. Da betrat ein 40-jähriger ehemaliger US-Soldat den Tempel, in der Hand eine halbautomatische 9mm-Pistole, die aufgrund der Waffengesetze von Wisconsin sehr leicht legal erhältlich ist. Der Armee-Veteran eröffnete das Feuer, erschoss 4 Menschen im Tempel, 2 auf dem Vorplatz und verletzte 3 weitere schwer, darunter einen Polizisten, bevor er selber von einem Polizeibeamten erschossen wurde.
The shooter was an Army veteran and at one time it was believed to be a white supremacist.
Um einen weißen Rassisten habe es sich möglicherweise bei dem Täter gehandelt, berichtet der US-Nachrichtensender CNN.
Witnesses at the temple at the time of the shooting describe him.
Augenzeugen berichten, der grobschlächtige Mann habe ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose und am Arm eine 9/11-Tätowierung getragen.
With a tattoo that says 9/11.
Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 werden die rund 500.000 Angehörigen der Glaubensgemeinde der Sikhs in den USA immer wieder Opfer von gewaltsamen Übergriffen. Wegen ihrer langen Bärte und ihrer auffälligen Turbane werden die Sikhs häufig auf offener Straße als Taliban oder als Al-Qaida-Terroristen beschimpft. Viele Amerikaner halten sie fälschlicherweise für Muslime. Rund 250 sogenannte Hassverbrechen gegen die Sikhs hat Amnesty International in den letzten 10 Jahren in den USA registriert. Doch noch sind die genauen Motive und die Biografie des Täters von Oak Creek unklar.
The latest victim we have confirmed the temple leaders.
Gemeindevorsteher Kalika sei getötet worden, nachdem er versucht habe, den Täter anzugreifen und die Gläubigen zu schützen, berichtet CNN. Während der Nacht hat die Polizei des Bundesstaates Wisconsin und US-Bundespolizei FBI unter großen Vorsichtsmaßnahmen das Apartment des Armee-Veteranen nach Sprengstoff und Waffen untersucht. Bombenexperten wurden hinzugezogen und alle Nachbarhäuser evakuiert. Nur knapp 2 Wochen sind nach dem letzten Massaker von Colorado vergangen. Damals waren es friedliche Kinobesucher, jetzt sind es friedliche Gläubige. Wo wird das nur enden? Fragt ein Mitglied der kleinen Sikh-Glaubensgemeinschaft von Oak Creek.
Der Bericht von Ralf Siener im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Geschwätz über einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone ist nicht hilfreich. Dieser Satz ist ein Zitat und stammt von Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker mit Blick auf die Debattenbeiträge deutscher Politiker. Das war Ende Juli. Der luxemburgische Ministerpräsident dürfte sich jetzt noch mal ärgern, denn geschwätzt wird weiter. Bayerns Finanzminister Söder forderte am Wochenende, ein Exempel am Beispiel Athens zu statuieren. Und SPD-Chef Gabriel will offenbar eine Kehrtwende für seine Partei einläuten, eine Volksabstimmung über eine Grundgesetzänderung erreichen. Das Ziel, so soll eine gemeinschaftliche Haftung für die Schulden von Eurostaaten möglich gemacht werden. Das Debattenkarussell dreht sich also weiter und mein Kollege Volker Schaffranke hilft uns, den Überblick zu behalten.
Es vergeht kaum eine neue Woche im politischen Berlin, wo nicht wieder ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, der da lautet: Wir wissen, wie Europa aus der Krise kommt. Diesmal sorgt SPD-Chef Sigmar Gabriel für erheblichen Gesprächsstoff. Er fordert einen grundlegenden Strategiewechsel. Nur eine europäische Fiskalunion, also eine gemeinsame Finanz- und Steuerpolitik, könne den Euro zusammenhalten, so Gabriel.
Wir sind sehr deutlich als Sozialdemokraten dafür, die weiteren Schritte zur Integration zu machen. Man muss muss sich nur vorstellen, wir hätten 1948 die D-Mark in Deutschland eingeführt und jedes der damaligen Bundesländer hätte Finanz- und Steuerpolitik treiben können, wie sie wollten. Dann wäre wahrscheinlich Bayern heute noch ein armes Agrarland.
Ansonsten breche der Euro auseinander, lautet die klare Analyse des SPD-Chefs. Ein Strategiewechsel bei den Sozialdemokraten, der die Haftung für die Schulden aller Euro-Staaten bei gleichzeitiger strenger gemeinsamer Haushaltskontrolle nicht mehr ausschließt.
Und die werden wir am Ende nicht herstellen können, ohne dass wir das Volk dazu befragen. Denn es bedeutet, dass wir Teile der nationalen Souveränität als Mitgliedstaaten im Euroraum abgeben müssen. Wir werden dann nicht mehr Staaten haben, die alleine über die Höhe ihrer Steuersätze entscheiden können, alleine über ihre Budgets entscheiden können.
Die Linke begrüßte den Vorschlag Gabriels, nicht aber ohne den Hinweis, dass man der Aussage nicht so ganz traue. Denn bisher habe die SPD den Kurs der Bundesregierung ja immer mitgetragen, so Linken-Chefin Katja Kipping.
Wir sind sehr gespannt, ob aus dem Linksblinker Gabriel auch wirklich ein Linksabbieger wird.
Die Regierungsparteien waren in ihrer Kritik an Gabriel weniger zimperlich. CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt bezeichnete Gabriel als gemeingefährlich. Der Vorschlag sei ein Generalangriff auf die deutschen Steuerkassen, so Dobrindt. Eine Vergemeinschaftung von Schulden sei mit Schwarz-Gelb nicht zu machen, hieß es. Vize-Regierungssprecher Georg Streiter drückte sich im Namen der Kanzlerin etwas diplomatischer aus.
Die Bundeskanzlerin hat mehrfach erklärt, dass wir Schritt für Schritt vorgehen müssen, um den Konstruktionsfehler der Währungsunion, nämlich das Fehlen der politischen Union, wettzumachen. Und ob dies jetzt nun am Ende eines langen Prozesses zu einer Volksabstimmung führen wird, wie Herr Gabriel prognostiziert, dafür ist dann letztlich das geltende Grundgesetz der Maßstab.
Und auch der Vorschlag des italienischen Ministerpräsidenten Monti, im Kampf gegen die Krise müssten sich die Regierungen unabhängiger von Parlamentsentscheidungen machen, stieß auf Ablehnung. Die Klage Montis mache sich die Kanzlerin nicht zu eigen, so Streiter.
Es ist die Auffassung der Bundeskanzlerin, dass wir in Deutschland mit dem richtigen Maß an Unterstützung durch das Parlament und dem richtigen Maß an der Beteiligung des Parlaments eigentlich immer gut gefahren sind.
Zwei neue Vorschläge zur Bekämpfung der Euro-Krise und zweimal ein Nein der Bundesregierung. Die Debatte um den richtigen Weg zur Rettung des Euro geht also weiter.
Das griechische Schuldendrama steuert trotz der Bemerkungen aus Berlin, Rom oder München auf eine kleine Pause zu. Denn die Troika aus Europäischer Zentralbank, aus EU-Kommission und Internationalem Währungsfonds bescheinigte Griechenland am Wochenende Fortschritte bei den geforderten Sparbemühungen. Reaktionen von der Börse hat Ulla Herrmann.
Schon seit 2 Jahren lässt Griechenland die Börsen zittern. Schlittert das hochverschuldete Land in die Pleite? Muss es aus dem Euro raus? Fragen sich Anleger immer wieder. Nun erstmals positive Nachrichten. Griechenland ist nach Einschätzung seiner internationalen Geldgeber mit seinen Sparbemühungen vorangekommen. Die Prüfer des Internationalen Währungsfonds IWF, der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank lobten das Land. Es seien Fortschritte erzielt worden. Insgesamt habe man sich auf neue milliardenschwere Einschnitte geeinigt. So kam es von der Troika. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, bleibt allerdings skeptisch.
Ja gut, die Troika ist natürlich auch unter politischem Einfluss und betont nach meiner Meinung die positiven Dinge über. Aber es gibt natürlich positive Entwicklungen. Die griechischen Unternehmen haben die Löhne, die vorher viel zu stark, jahrelang viel zu stark gestiegenen Löhne, gesenkt, korrigiert. Sie haben auch die Produktivität erhöht. Also dort sehen sie einen gewissen Fortschritt. Aber das wiegt natürlich bei weitem nicht die nicht gehaltenen Versprechungen auf und die riesigen Probleme im Staatssektor.
Ohne Reformen und Einschnitte kommt Griechenland nicht an die nächsten internationalen Geldtöpfe. Also muss es Zugeständnisse machen. Doch trotz des Lobs der Geldgeber, zum Erreichen der gesetzten Ziele seien noch mehr Anstrengungen erforderlich. Doch wo hapert es? Erneut Chefvolkswirt Jörg Krämer.
Das Grundproblem in Griechenland ist ein überdimensionierter, ineffektiver, teilweise korrupter öffentlicher Dienst, der Sand ins Getriebe der Reformen streut. Und zwar so, dass der Reformmotor eigentlich zum Stillstand gekommen ist. Das ist das Hauptproblem. Und ich denke, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Frau Lagarde, hat recht, wenn sie sagt, wenn die griechischen Steuerbehörden richtig die Steuern eintreiben würden, dann hätte Griechenland kein Haushaltsproblem.
Deshalb will die Troika bereits Anfang September wieder nach Griechenland zurückfahren und weiter prüfen. Dies bedeutet eine wochenlange Hängepartie, ob weitere Gelder nach Athen fließen oder nicht. In der vergangenen Woche hatten schon griechische Politiker Alarm geschlagen, die Barmittel würden knapp. Das Drama in Athen erhitzt auch die Gemüter in Deutschland, wie die aufgeregten Debatten deutscher Politiker zeigen, die einen Austritt des Landes aus der Währungsunion fordern. Doch selbst unter den Fachleuten ist man sich uneins über Austritt oder nicht. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei der Berenberg Bank.
Es ist eine Sache Griechenlands selber, ob es Hilfe verdient. Griechenland muss jetzt wahrscheinlich bis zum 12. September, bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über den ESM und bis zu dem neuen Bericht der Prüfkommission, der TOIKA, ungefähr zur gleichen Zeit im September. Bis dahin muss die neue griechische Regierung zeigen, ob sie es ernst meint. Dann sollte man auch Griechenland in der Währungsunion stützen.
Anders hingegen Jörg Krämer.
Griechenland hat in wesentlichen Bereichen nicht das geliefert, was sie versprochen haben. Es ist absolut unklar, ob langfristig Griechenland das Geld zurückzahlen kann. Und insofern darf zum Beispiel der Internationale Währungsfonds gar kein weiteres Geld geben.
Griechenland bleibt somit ein Brandherd in der europäischen Schuldenkrise. Ausgang der Tragödie ungewiss.
Und noch einmal geht's ums Geld. Die Kommunen fordern eine grundlegende Reform der Sozialleistungen in Deutschland. Allein im Bereich Familienpolitik gäbe es 152 verschiedene Geldleistungen, rechnet der Deutsche Städte- und Gemeindebund vor. Der Verband will deswegen das gesamte System von Fachleuten prüfen lassen. Aus Berlin, Mathis Dirkes.
Warum bekommt ein Millionär Kindergeld? Und warum geben wir viele Milliarden Euro für das Ehegattensplitting aus? Solche Leistungen müssten endlich mal überprüft werden, fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Und zwar durch eine unabhängige Expertenkommission. Roland Schäfer, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.
Der Sozialbereich ist der Bereich, der uns die Luft zum Atmen nimmt. Die Kosten für den gesamten Sozialbereich, die bei uns liegen, teilweise wird es ja vom Bund übernommen, teilweise von den Ländern. Aber das, was die Kommunen zahlen, hat inzwischen die Grenze von 45 Milliarden Euro im Jahr erreicht, mit ständig steigender Tendenz. Und hier muss auch wirklich mal ein Stopp gesetzt werden. Und das kann man eigentlich nur, indem man sich die Sache richtig, vernünftig, gründlich vornimmt.
Es sind viele kleine Veränderungen, die der Städte- und Gemeindebund selbst vorschlägt. Doch den großen Reformplan müsse die Sachverständigenkommission erarbeiten. Die könne auch den Blick über Deutschland hinaus wagen und zum Beispiel auf die skandinavischen Länder schauen, die für wenig Bürokratie stehen, sagt Gerd Landsberg aus dem Präsidium des Städte- und Gemeindebundes.
Denn unser System, auch das muss man ehrlich sagen, ist im Moment so kompliziert, dass häufig erfolgreich derjenige ist, der sich im System auskennt und nicht immer unbedingt derjenige, der bedürftig ist. Und wenn eine Kommission mal ein, zwei Jahre aufarbeitet, in anderen Ländern guckt, glauben wir, dass das sogar ein Modell für Europa sein kann.
Die Sachverständigenkommission soll, nach Wunsch der Kommunen, möglichst noch in dieser Legislaturperiode eingeführt werden.
Nadja Drigala, 23 Jahre alt, Olympiaruderin aus Rostock. Ihr Fall wird in ganz Deutschland diskutiert. Die Athletin durfte erst in London bei den Olympischen Spielen starten. Dann ist Drigala vorzeitig abgereist, weil ihre Liaison mit einem früheren führenden NPD-Mitglied in Mecklenburg-Vorpommern bekannt wurde. Einfache Sache also? Keineswegs. Zwar distanziert sich die Sportlerin von rechtem Gedankengut, doch die Affäre wirft immer noch mehr Fragen als Antworten auf. Jetzt auch in ihrer Heimat, in der Landespolitik von Mecklenburg-Vorpommern. Stefan Ludmann dazu.
In Schwerin ist längst so etwas wie ein Krisenmanagement angelaufen. Morgen beschäftigt sich die Landesregierung mit dem Thema. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Kaffier berichtet im Kabinett über die Hintergründe des Falls. Der CDU-Politiker gerät in der Angelegenheit unter Druck. Die Opposition stellt bohrende Nachfragen. Kaffiers Ministerium habe mitveranlasst, dass Drigala im September 2011 wegen ihrer Verbindung zu dem Rechtsextremisten Michael Fischer aus Rostock aus dem Polizeidienst ausgeschieden ist. Gleichzeitig aber wird sie indirekt über Landesgelder beim Landessportbund beschäftigt und tritt bei den Olympischen Spielen unter dem Motto Dein Name für Deutschland als eine Art Botschafterin des Landes auf. Der Innenexperte der Linksfraktion Peter Ritter sagt, da passt vieles nicht zusammen.
Ich finde es sehr schade, dass die Verantwortlichen, also der Sportminister, auch der Landessportbund und der Ruderverband, jetzt versuchen, zulasten von Frau Drigala sich herauszureden. Einer schiebt dem anderen die Schuld zu, keiner will Verantwortung übernehmen, obwohl alle von den Zusammenhängen gewusst haben. Insofern hat aus meiner Sicht auch der Sportminister als allererstes hier eine große Verantwortung.
Unverständlich für Ritter ist auch, dass Kaffier die Ruderin und Ex-Polizistin Ende Juli medienwirksam nach London verabschiedet hat. Offenbar sei die ganze Brisanz der Sache nicht bemerkt worden, auch bei den Sportverbänden im Land nicht. Grünen-Fraktionschef Jürgen Suhr erklärte, wenn die Angelegenheit frühzeitig besprochen worden wäre, hätte sich das Land schlechte Schlagzeilen ersparen können.
Zumindest eine Situation herbeigeführt werden müssen, aus der heraus sich Frau Drigala
öffentlich distanziert von Gewalt, von Rechtsextremismus. Und dazu hätte man sie veranlassen müssen, dazu hätte man aber wissen müssen, was der Hintergrund ist. Und insofern hat es schwere Fehler gegeben im Umgang mit diesem Vorgang. In einem Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern, wo wir die intensive Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus tagtäglich fordern.
Innenminister Cafier wiederholte, er sei für die Nominierung der Sportler nicht zuständig. Allerdings hatte Cafier mehrfach Gelegenheit, seine möglichen Bedenken gegenüber Trigallas Umfeld auch der Sportspitze mitzuteilen. Er und der Generalsekretär des Deutschen Olympischen Sportbundes, Michael Vesper, sitzen im Aufsichtsrat der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Ein früher Hinweis hätte die Angelegenheit Trigalla möglicherweise gar nicht erst zu einer Affäre gemacht. An der Darstellung von Nadja Trigalla, ihr Lebensgefährte Michael Fischer sei im Mai aus der NPD ausgetreten und habe sich von ihr losgesagt, werden immer mehr Zweifel laut. Fischer und auch der Landesverband der rechtsextremen Partei bestätigten zwar inzwischen den Austritt, Szenebeobachter allerdings bezweifeln, dass Fischer komplett mit dem Rechtsextremismus gebrochen hat. Fischer hat noch vor 6 Wochen in einem NPD-nahen Internetportal geschrieben. Auf seiner Facebook-Seite standen bis vergangenen Freitag noch rechtsextreme Inhalte. Nadja Trigalla will nach ihrem Interview vom Wochenende vorerst nichts mehr sagen. Ein bereits zugesagtes Interview mit dem NDR lehnte sie gemeinsam mit ihren Beratern kurzfristig ab.
Informationen waren das von Stefan Ludmann aus Schwerin. Und jetzt geht's erstmal ums Sportliche in London bei den Olympischen Spielen.
Die Olympischen Spiele in London.
Ja, die Fahnenträgerin der Deutschen, Sie erinnern sich, Natascha Keller, die hat heute eher schwer zu tragen, eben auf andere Weise. Die Hockeydamen sind traurig, auch im Kugelstoßen war es für Nadine Kleinert nicht so wie geplant. Mein Kollege Martin Roschitz hat das alles in London beobachtet. Herr Roschitz, vielleicht haken wir das Negative, die schlechten Nachrichten erst einmal ab und kommen dann zu den guten von heute.
Ja, dann haken wir das mal ab, so wie Sie gesagt haben. Natascha Keller hat ja auch gesagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das hat leider nicht geklappt, denn es ist natürlich jetzt nicht am schönsten nach diesem Aus, nach dem 0:0 gegen Neuseeland. Aber das haben die Frauen schon vorher verbockt. Und es gibt ja noch Hoffnung, weil die Herren es besser machen im Moment. Und ich gehe auch mal davon aus, dass sie das Halbfinale erreichen. Nadine Kleinert, die wollte überhaupt nichts sagen nach ihrem Aus in der Qualifikation im Kugelstoßen. Die Europameisterin hatte sich viel, viel mehr vorgenommen für London, für die Olympischen Spiele, für ihren krönenden Abschluss, der es werden sollte, hat leider nicht geklappt. Auch nicht mit dem Interview nachher mit Nadine Kleinert. Das waren die negativen Nachrichten, aber wir können jetzt gern zu den guten kommen.
Ja, da sage ich mal, ich glaube Kanuten, Diskus und Tischtennis, oder?
Ja, richtig, da sind Sie schon gut informiert. Fangen wir mal mit den Kanuten an. Die haben mir auch am besten gefallen heute, die deutschen Kanuten. Makelloser Auftritt, schon 4 Boote im Finale auf dem Dorney Lake. Und morgen gibt es noch mehr Kanuten, die sich bestimmt auch qualifizieren werden. Leichtathletik, Stichwort Diskuswerfen. Robert Harting, der Weltmeister mit der zweitbesten Weite in der Qualifikation. Der hat schon mal eine Duftmarke gesetzt im Diskusring. Und was hatten wir noch? Volleyballer, ne?
Tischtennis, gut.
Okay. Dann machen wir mit Tischtennis weiter,
ne? Und sagen, ich.
Dass die das so richtig toll gemacht haben gegen China. Leider verloren haben am Ende mit 1:3. Aber zwischenzeitlich wirklich ein couragierter Auftritt. Timo Boll hatte den Olympiasieger wirklich von der Platte gefegt. Im Doppel war zusammen mit seinem Partner Bastian Steger auch ganz nah dran an der Sensation. Aber dann sind die Chinesen doch noch ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und stehen, wie erwartet, im Finale. Deutschland spielt um Bronze.
Gut, dann haben wir noch vor uns, ich glaube, auch Stabhochsprung, oder?
Stabhochsprung, ja, das sind die Medaillenchancen für heute. Die kann man tatsächlich an 2 Fingern abzählen, sind nämlich genau 2. 3 Frauen im Finale, auch die Weltjahresbeste Silke Spiegelburg und die WM-Zweite Martina Strutz. Beiden traue ich eine Medaille zu, also da könnte was gehen.
Und Blick noch ganz kurz auf morgen. Ich glaube, Matthias Steiner betritt dann sozusagen die olympische Bühne im Gewichtheben. Das ist ja auch nicht ganz uninteressant.
Nee, der war natürlich das Gesicht der Olympischen Spiele von Peking. Aus deutscher Sicht bewegende Geschichte nach dem Tod seiner Frau, dass er sein Foto, dass er ihr Foto bei der Siegerehrung hochgehalten hat. Und das ging natürlich durch alle Medien. Das war eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Dann holt er noch Gold im Gewichtheben. Ich traue ihm das nicht zu, dass er das wiederholt, diesen Erfolg. Aber es gibt auch viele andere gute Chancen morgen. Die Dressurmannschaft beispielsweise ist am Start. Robert Harting, der Diskuswerfer, der heute so eine tolle Qualifikation hingelegt hat. hingelegt hat. Der Peking-Sieger im Triathlon Jan Frodeno ist dabei und natürlich auch Fabian Hambüchen im Turnen, sein Spezialgerät, das REC. Also das wird ein spannender Tag aus deutscher Sicht.
Wunderbar, das war Martin Roschitz am Ende dieser Ausgabe des Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ihnen noch einen angenehmen Abend. Im Namen des Teams verabschiedet sich für heute Bettina Nutz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.